Weißt du, wenn man so an früher denkt, also wie man Autofahren gelernt hat, da saß man ja wirklich hinter dem Lenkrad, hat Kupplung und Gaspedal so millimetergenau abgestimmt.
Oh ja, das war noch echte Handarbeit, absolut.
Genau, man hat jede Bewegung der Maschine selbst kontrolliert, man hat die Straße gespürt. Und dann, gefühlt wirklich über Nacht, setzt du dich plötzlich auf den Rücksitz von so einem vollautonomen Taxi.
Und gibst quasi nur noch das Ziel ein.
Ja. Richtig. Die Türen verriegeln sich, das Lenkrad dreht sich einfach wie von Geisterhand und du lehnst dich eigentlich nur noch zurück und hoffst, dass das System den Weg durch den dichten Stadtverkehr schon irgendwie findet.
Ein totaler Kontrollverlust eigentlich.
Absolut. Und dieser abrupte Wechsel, dieser Kontrollverlust, der sich aber halt auch mit absoluter Faszination mischt, das ist exakt der Punkt, an dem wir heute, also am 17. März 2026, in unserer Arbeitswelt stehen.
Wir haben den Fahrersitz endgültig verlassen. Und das ist eine Realität, die viele, glaube ich, noch gar nicht so richtig verarbeitet haben.
Deswegen schön, dass du heute bei unserer exklusiven Tiefenanalyse dabei bist, um nämlich zu verstehen, wie wir uns so plötzlich auf diesem Rücksitz wiederfinden konnten, knöpfen wir uns heute mal Ethan Molliks brandaktuellen Essay vor.
The Shape of the Thing. Ein wahnsinnig guter Text.
Ja, wirklich bahnbrechend. Unsere Mission für diese Session heute ist es, im Grunde aufzudröseln, warum fast alles, was wir noch Ende 2025 über künstliche Intelligenz zu wissen glaubten, heute eigentlich schon Makulatur ist.
Wir sind da echt raus aus dieser Phase der sogenannten Co-Intelligenz.
Genau, also die Zeit, in der wir mit ChatGPT irgendwie wie mit so einem smarten, aber total passiven Assistenten hin und her getextet haben, die ist einfach vorbei. Wir sind jetzt im Zeitalter des Managens angekommen, also das Managen von vollautonomen KI-Agenten.
Claude Code, OpenAIs Codex, OpenClaw, diese ganzen neuen Systeme. Und für dich, der uns gerade zuhört, bedeutet das einen ganz massiven Bruch in der Art und Weise, wie du arbeiten wirst.
Definitiv. Es ist halt nicht mehr dieses, kann die KI diesen Absatz für mich umschreiben?
Nee, oder markier mir mal den Fehler in der Excel-Tabelle. Das war gestern. Die alles entscheidende Metrik lautet heute eigentlich, bist du in der Lage, einer KI ein komplett rohes, unstrukturiertes Projekt zu übergeben?
Etwas, was ein menschliches Team wahrscheinlich Tage kosten würde.
Genau. Und bekommst du nach wenigen Minuten ein fertiges, wirklich implementierbares Ergebnis zurück. Wir sind halt einfach nicht mehr die Ausführenden. Wir sind zu Managern einer unsichtbaren Belegschaft geworden.
Lass uns genau da mal ansetzen und versuchen zu begreifen, in welch atemberaubender Geschwindigkeit das jetzt alles abgelaufen ist. Und um das für dich greifbar zu machen, schauen wir uns ein scheinbar ziemlich absurdes Beispiel aus Molliks Text an. Nämlich Otter.
Ah ja, der berühmte Otter-Test, der Klassiker von Mollick.
Ganz genau. Ethan Mollick nutzt ja schon seit Jahren immer diesen einen simplen Prompt, um die Fähigkeiten von KI-Bildgeneratoren zu testen. Er bittet die KI einfach, ein Bild von einem Otter in einem Flugzeug zu erstellen, der das Wi-Fi nutzt.
Und wenn wir da mal kurz zurückblicken auf 2022, also als die ganze Welle mit dem ersten ChatGPT richtig losging, da waren die Ergebnisse ja eher so, naja, verschwommene Pixelhaufen.
Man brauchte schon wahnsinnig viel Fantasie, um da überhaupt einen nassen Hund zu erkennen. Geschweige denn einen Otter mit Laptop. Spulen wir dann vor ins Jahr 2025 und zack, die Bilder waren fotorealistisch, makellos.
Aber das Update für dieses Jahr, also 2026, das sprengt ja jetzt wirklich jeden Rahmen.
Absolut. Wir reden nämlich nicht mehr über Bilder. Wir reden über Videomodelle.
Und wir reden hier nicht von so einem Daumenkino oder ein paar Sekunden verwackeltem Clip, wie man das früher kannte.
Nee, null. Mollick hat einem neuen, bis dato unangekündigten Videomodell von ByteDance, also dem Mutterkonzern von TikTok, einen Prompt gegeben. Und er forderte direkt einen ganzen Dokumentarfilm an.
Über Otter, richtig.
Ja. Das Thema war Otter, die in einem Panel sitzen und Mollicks alte KI-generierte Otterbilder bewerten. Also ein KI-generierter Film über Otter, die KI-Bilder beurteilen.
Oh, das ist so meta, das ist schon wieder absurd.
Total. Und das Resultat ist einfach erschütternd gut. Die Otter sitzen da, sie gestikulieren extrem flüssig mit den Pfoten, die haben eine menschenähnliche Mimik und das läuft absolut synchron zum gesprochenen Text.
Wahnsinn. Die Kameraführung, die Beleuchtung. Das wirkt wie so eine echte BBC-Dokumentation.
Ja, und in dem gesamten, komplett künstlich generierten Video gab es laut Mollick nur einen einzigen ganz winzigen Aussprachefehler. Einen einzigen.
Was diese Otter-Anekdote halt so gut illustriert, ist diese physische Manifestation von extremem, exponentiellen Wachstum. Es ist leicht, sich einfach von so einem gut gemachten Video unterhalten zu lassen. Aber wenn wir hinter die Kulissen blicken, also uns die harten industriellen Benchmarks ansehen, da spiegelt sich exakt diese Kurve wider.
Du spielst auf dieses MITR, Long Tasks Diagramm an, oder?
Genau. Das MITR-Diagramm ist derzeit so der absolute Goldstandard in der KI-Forschung, wenn es darum geht, autonome Arbeitsleistung zu messen.
Erklär uns da mal ganz kurz, wie so ein Long Task überhaupt funktioniert. Das ist ja, glaube ich, keine simple Quizfrage, die da gestellt wird.
Nee, absolut nicht. Ein Long Task bedeutet, dass die KI eben nicht einfach eine Antwort ausspuckt. Sie bekommt ein hochkomplexes Ziel. Etwa finde die Sicherheitslücke in diesem fremden Code-Repository und schreibe einen Patch dafür.
Okay, und was macht die KI dann?
Sie öffnet völlig autonom eine simulierte Browser-Umgebung. Sie navigiert selbst durch das Dateisystem, schreibt ein Skript, testet es und dann stößt sie vielleicht auf einen Fehler.
Und früher wäre sie da ja einfach hängen geblieben.
Genau, aber heute nicht mehr. Anstatt aufzugeben, liest sie die Fehlermeldung, sucht selbstständig im Internet nach einer Lösung, korrigiert ihren eigenen Code und iteriert das Ganze über mehrere Stunden hinweg, bis das Problem eben gelöst ist.
Krass. Und das Metric-Diagramm misst dann quasi, wie gut sie dabei ist?
Richtig. Es misst, wie 4% dieser stundenlangen, extrem komplexen Aufgaben die KI fehlerfrei und ohne jeden menschlichen Eingriff abschließt. Und diese Kurve, die geht gerade fast senkrecht nach oben.
Ja, die Daten, die Mollig dazu in seinem Text auffährt, die sind erdrückend. Er zitiert da zum Beispiel den sogenannten Google-Proof Q&A-Benchmark.
Oh ja, der hat es in sich.
Das ist ein Wissenstest für absolute Spitzenakademiker. Man nimmt Doktoranden und lässt sie Fragen außerhalb ihres eigenen, ganz engen Fachgebiets beantworten. Und die dürfen dabei voll auf Google zugreifen. Die schaffen gerade mal 34% der Fragen.
Und die beste KI von heute?
Die holt einfach mal 94%.
Unglaublich.
Und beim GDP-Well-Benchmark ist es ja ganz ähnlich. Da bewerten Branchenexperten die Leistung von KI im direkten Vergleich zu menschlichen Top-Performern. Und zwar bei extrem komplexen Industrieaufgaben. Da erreichen die neuesten Modelle diese menschlichen Spitzenkräfte in 82% der Fälle. Selbst bei Humanities Last Exam, das ist ja ein Test, der von Professoren extra so designt wurde, dass er eigentlich komplett unlösbar sein sollte, da schießt die KI förmlich nach oben, bis sie schlichtweg die maximal mögliche Punktzahl erreicht. Die Decke ist einfach erreicht.
Wahnsinn.
Aber weißt du, da habe ich direkt einen Gedanken für dich und unseren Zuhörer. Stell dir vor, du hattest in deinem Büro bisher so einen engagierten, aber vielleicht etwas überforderten Praktikanten. Dem musstest du jeden Handgriff erklären, jeden Entwurf dreimal gegenlesen.
Kennen wir alle, ja.
Genau. Und nach dem, was diese Benchmarks jetzt sagen, haben wir plötzlich ein ganzes Team von hochspezialisierten Senior-Managern zur Verfügung, die alles in Rekordzeit erledigen. Aber... Und das ist jetzt mein Pushback an dich. Mollig selbst beschreibt die Leistung von KI ja als extrem zackig. Er nennt das Jagged.
Ja, das Jagged-Frontier-Konzept.
Genau. Sie ist auf der einen Seite dieses absolute Genie, das Quantenphysik berechnet, aber auf der anderen Seite vergisst sie plötzlich völlig banale Dinge und halluziniert Fakten herbei. Ist diese ganze Benchmark-Euphorie da nicht total gefährlich?
Wie meinst du das genau?
Naja, wenn mein genialer Senior Manager auf halbem Weg plötzlich völlig den Faden verliert und anfängt, totalen Unsinn zu produzieren, kann ich ihm doch unmöglich die Schlüssel zum Unternehmen übergeben.
Das ist ein extrem guter Punkt. Und genau diese Unberechenbarkeit ist aktuell das größte Paradoxon unserer Zeit. Die KI ist fehleranfällig, ganz klar. Sie hat blinde Flecken, die ein Mensch so niemals hätte.
Eben.
Aber der wirtschaftliche Druck, die schiere Geschwindigkeit und vor allem die Masse des Outputs, das zwingt Unternehmen einfach dazu, diese Risiken in Kauf zu nehmen. Sie warten gar nicht mehr darauf, dass die KI perfekt wird.
Sondern?
Sie bauen radikale, komplett neue Unternehmensstrukturen exakt um diese Schwächen herum. Sie setzen einfach auf brutale Quantität und automatisierte Fehlerkorrektur. Und das bringt uns zu einem echten Praxisbeispiel aus Mollig's Essay, das zeigt, wie tiefgreifend sich die Natur der Arbeit in diesem Moment verändert.
Du redest von der gesichtslosen Softwarefabrik.
Richtig. Die Firma heißt StrongDM. Das ist ein Unternehmen für Sicherheitssoftware. Und ein winziges Team, wirklich nur 3 Personen, hat dort eine sogenannte Software Factory aufgebaut.
Wobei die Regeln in dieser Fabrik für mich klingen wie aus so einem dystopischen Cyberpunk-Roman. Es gibt da nämlich 2 absolute Gesetze, die nicht gebrochen werden dürfen.
Hau raus.
Erstens, Code darf niemals von Menschen geschrieben werden. Zweitens, Code darf niemals von Menschen überprüft werden.
Lass uns mal kurz mechanisch aufdröseln, wie das in der Realität überhaupt funktioniert. Die Menschen in diesem 3-Personen-Team, die schreiben nur noch strategische Produkt-Roadmaps.
Also die sagen einfach nur, was sie wollen?
Genau. Sie definieren zum Beispiel, wir brauchen in 3 Monaten ein neues Feature für unsere Datenbanksicherheit. Und ab diesem Punkt übernehmen komplett die Maschinen. Sogenannte Coding-Agenten fangen an, die Software zu schreiben.
Aber wir haben ja gerade gesagt, dass die KI fehlerhaft und jacked ist. Wie fangen die das auf?
Genau das ist der Trick. Weil sie das wissen, baut StrongDM gleichzeitig Testing-Agenten. Diese Testing-Agenten erschaffen eine komplett simulierte Welt. Die bauen einen gefälschten Slack-Workspace auf und bevölkern den mit hunderten KI-Personas, die sich wie echte, richtig frustrierte Kunden verhalten.
Sie simulieren also wirklich das pure Chaos der echten Welt?
Exakt. Und diese simulierten Kunden bombardieren den neuen Code pausenlos mit Anfragen. Sie versuchen mit aller Macht, das System zum Absturz zu bringen.
Und wenn das System dann abstürzt, was ja passieren wird?
Dann fängt der Testing-Agent die Fehlerprotokolle ab und schickt sie direkt an den Coding-Agenten zurück. Mit der simplen Anweisung, hier ist der Bug, repariere ihn.
Das ist also eine rasende, vollautomatisierte Feedback-Schleife.
Ja. Die KI schreibt, die KI testet, die KI kritisiert, die KI verbessert. 1000 Male am Tag. Und am Ende schaut ein Mensch wirklich nur noch auf die Benutzeroberfläche des fertigen Produkts und gibt es für die echten Kunden frei.
Ohne jemals auch nur eine einzige Zeile des zugrunde liegenden Codes berührt zu haben.
Richtig.
Wobei, das hat ja auch seinen Preis. Mollick erwähnt in seinem Essay, dass jeder menschliche Ingenieur in diesem System das Äquivalent seines eigenen Gehalts in Form von KI-Tokens ausgibt. Wir reden hier von $1000 pro Tag an reinen Rechenkosten für diese Agenten.
Ja, das ist ein Wahnsinnsbudget.
Total. Beobachter der Tech-Szene, also Leute wie Simon Willison und Dan Shapiro, die haben sich dieses System ja angesehen und bestätigt, dass es real ist. Aber ganz ehrlich, $1000 am Tag, nur damit Maschinen miteinander reden und am Ende wird ein Code an zahlende Kunden ausgeliefert, den nie ein menschliches Auge auf Sicherheitslücken geprüft hat?
Klingt wild.
Ja. Das klingt für mich weniger nach einer durchdachten, nachhaltigen Strategie und mehr nach einem wahnwitzigen Silicon Valley-Experiment. Eins, das bei der allerersten großen Cyberattacke komplett in sich kollabiert. Wie soll das der neue Standard für normale Unternehmen werden, in denen unser Zuhörer vielleicht arbeitet?
Auf den ersten Blick wirkt das natürlich extrem fragil. Das verstehe ich. Aber die Lektion von StrongDM ist ja gar nicht, dass dieses spezifische Setup jetzt unfehlbar ist. Die Lektion ist, dass ein 3-Personen-Team grazlich den Output und die Testkapazitäten einer ganzen Abteilung von 50 Softwareentwicklern simulieren kann.
Okay, das ist natürlich ein massiver Hebel.
Ein gigantischer Hebel. Und wenn andere Unternehmen sehen, dass die Konkurrenz plötzlich in Wochen statt in Monaten veröffentlicht, dann entsteht ein enormer Marktzwang. Selbst wenn das System fehleranfällig ist, diese schiere Geschwindigkeit der Iteration zwingt alle anderen einfach mitzuziehen.
Und wenn unzählige Firmen dann beginnen, derart radikal mit der Natur ihrer eigenen Produktion zu experimentieren, dann schwappt dieses Chaos ja unweigerlich aus den IT-Abteilungen direkt in die Weltwirtschaft.
Absolut. Und das bringt uns nahtlos zum Mollicks Konzept der sogenannten rollenden Disruption.
Genau. Wenn die Arbeitsabläufe so fundamental umgebaut werden, spüren wir Makroeffekte. Mollick illustriert diese Schockwellen anhand einer einzigen, völlig verrückten Woche im Februar 2026.
Lass uns diese Woche mal chronologisch durchgehen, denn da sehen wir richtig, wie die Technologie auf die Realität prallt.
Gerne. Also wir starten am 22. Februar. Die Finanzfirma Citrini Research veröffentlicht ein Szenario darüber, wie künstliche Intelligenz bis zum Jahr 2028 diverse etablierte Firmen zerstören könnte. Wichtig dabei, dieses Papier war ausdrücklich als reine Gedankenspielerei, als fiktives Szenario deklariert.
Stand ganz groß drauf.
Ja, Trotzdem fingen die realen Aktienkurse der genannten Unternehmen plötzlich an, massiv zu schwanken. Die Wall Street war nervös. Wie passiert sowas überhaupt?
Das ist ein perfektes Beispiel für diese fatale Verkettung von Systemen. Die Finanzmärkte werden ja heute zu großen Teilen von algorithmischen Trading-Bots gesteuert. Diese Bots scannen ununterbrochen das Internet, Twitter, Nachrichtenportale nach Stimmungsbildern, sogenannte Sentiment Analysis.
Okay.
Und wenn so ein Bot den Namen einer Firma in Verbindung mit Wörtern wie Disruption, Zerstörung und KI liest, dann erkennt er nicht die Nuance, dass es sich da nur um ein fiktives Gedankenspiel handelt.
Der reagiert einfach auf die Keywords.
Genau. Er führt sofort automatisierte Verkäufe durch. Das drückt den Kurs, was wiederum menschliche Händler in Panik versetzt, die dann ebenfalls anfangen zu verkaufen. Eine rein fiktive Annahme über KI erzeugt also durch KI-gesteuerte Märkte einen echten, realen wirtschaftlichen Schaden.
Verrückt. Und 4 Tage später, also am 26. Februar, schlägt die Realität dann bei den Arbeitsplätzen ein. Der Finanzdienstleister Block kündigt an, 40% seiner gesamten Belegschaft zu entlassen.
Ein massiver Einschnitt.
Ja, und in der Kommunikation des Managements wird extrem stark angedeutet, dass künstliche Intelligenz die Arbeit nun effizienter macht und diese Menschen daher einfach nicht mehr gebraucht werden.
Wobei Mollick in seinem Text da ja sehr kritisch anmerkt, dass dies sehr wahrscheinlich nur ein Vorwand war.
Genau. Das Unternehmen wollte ohnehin Kosten senken und KI-Effizienz klingt für Investoren halt einfach viel besser als wir haben uns bei der Planung total verkalkuliert. Aber die narrative Wucht in der Öffentlichkeit, die war brutal. Die Maschinen übernehmen unsere Jobs.
Und direkt am nächsten Tag, am 27. Februar, eskalierte dann ein Konflikt, der die ganze geopolitische Dimension offengelegt hat. Das Pentagon geriet extrem öffentlich mit dem KI-Unternehmen Anthropic aneinander.
Oh ja, da ging es um Claude, richtig?
Ja, es ging um die Frage, unter welchen Bedingungen die US-Regierung das Sprachmodell Claude für militärische Zwecke nutzen darf. Anthropic hat super strenge Nutzungsbedingungen, die militärische Einsätze limitieren. Aber das Verteidigungsministerium sieht KI natürlich als strategisch essentiell für die nationale Sicherheit an.
Weißt du, das erinnert mich total an diese Dynamik des frühen nuklearen Wettrüstens. Stell dir vor, private Wissenschaftler erfinden plötzlich eine Technologie von so einer unvorstellbaren Macht in ihren eigenen kleinen Laboren. Die Regierung wacht auf und realisiert, Moment mal, diese Werkzeuge sind kriegsentscheidend, sei es für Logistik, Cyberwarfare oder einfach Taktik.
Und die privaten Unternehmen sagen dann einfach, nö, unsere Nutzungsbedingungen verbieten das leider.
Genau. Das ist so ein absurdes Tauziehen um die Kontrolle einer fundamentalen Macht. Das Pentagon will die Regeln diktieren, die Tech-Firmen wollen irgendwie ihre Ethikrichtlinien wahren und die Technologie selbst entwickelt sich ja währenddessen schneller, als beide Seiten überhaupt Verträge schreiben können.
Und all das, also diese fluktuierenden Märkte, die Massenentlassungen, das Tauziehen zwischen Militär- und Tech-Giganten, das passiert alles in einer einzigen Woche. Die Instabilität unserer Institutionen angesichts dieser Technologie ist absolut keine Theorie mehr. Das ist messbare Realität.
Und wenn man sich dieses globale Chaos mal in Ruhe ansieht, wäre die logische menschliche Reaktion doch eigentlich Stopp. Wir brauchen eine Pause. Wir müssen diese Systeme erstmal gesellschaftlich, rechtlich und wirtschaftlich irgendwie verdauen, bevor wir den nächsten Schritt gehen.
Das würde man denken, ja.
Doch wenn wir auf die Roadmaps der großen KI-Labore schauen, passiert genau das Gegenteil. Die drücken das Gaspedal bis zum absoluten Anschlag durch. Warum machen die das?
Der Fachbegriff dafür, der das antreibt, lautet RSI. Recursive Self-Improvement, also rekursive Selbstverbesserung. Das ist so der absolute Motor hinter dieser gnadenlosen Beschleunigung.
Erklär uns da mal mechanisch, wie das funktioniert. Ein Computercode kann sich ja nicht einfach so aus dem Nichts selbst neu erfinden.
Stell dir vielleicht einen Fabrikarbeiter vor, der am Fließband steht. Sein einziger Job ist es, einen Roboter zu entwerfen, der schneller und fehlerfreier arbeitet als er selbst.
Okay.
Sobald der Roboter fertig ist, übernimmt er den Job und baut einen noch besseren Roboter. Und in der Welt der Sprachmodelle passiert gerade exakt das. Die aktuellen KI-Systeme generieren massenhaft synthetische Trainingsdaten, weil das von Menschen geschriebene Internet als Datenquelle einfach schon ausgeschöpft ist.
Sie füttern sich also selbst?
Ja, und sie schreiben die Trainingsalgorithmen für ihre eigenen Nachfolger. Sie fungieren als automatisierte Evaluatoren, die die Antworten der neuen Modelle millionenfach pro Sekunde testen und korrigieren. Die Maschine optimiert quasi die Architektur der nächsten Maschine. Eine ständige Feedbackschleife.
Und das ist ja wirklich keine ferne Science-Fiction mehr. Mollig liefert da Zitate aus dem Weltwirtschaftsforum in Davos vom Januar 2026.
Wo Dario Amodei sprach, der CEO von Anthropic.
Genau. Der saß dort auf einem Panel und hat unumwunden erklärt, dass ihre eigenen menschlichen Ingenieure kaum noch selbst den Kerncode schreiben. Sie nutzen ihre bestehenden Modelle, um die nächste Generation zu bauen.
Und Demis Hassabis von Google DeepMind saß ja direkt daneben und bestätigte das. Er sagte, dass ausnahmslos alle großen Forschungslabore weltweit extrem massiv daran arbeiten, genau diese Schleife der Selbstverbesserung vollständig zu schließen, trotz aller Risiken.
Ja, und kurz darauf, also im Februar 2026, verkündete OpenAI dann auch noch ganz offiziell, dass ihr neuester Codex das erste Modell sei, das, und ich zitiere, maßgeblich an seiner eigenen Erschaffung beteiligt war.
Es ist ein absolut selbsterhaltender Beschleunigungskreislauf. Die KI macht die KI-Forschung schneller, das führt zu besserer KI, die dann die Forschung noch schneller macht.
Aber hier müssen wir mal ganz kurz zurück in die physische Realität kommen. Wir haben ja vorhin bei StrongDM über $1,000 Rechenkosten pro Ingenieur und Tag gesprochen.
Stimmt.
Eine KI, die sich unendlich selbst verbessert, das klingt für mich wie so ein physikalisches Perpetuum mobile. Etwas, das es ja gar nicht gibt. Stoßen diese Labore nicht bald unweigerlich an total harte Grenzen? Zu wenig Strom, das Ende der Hardware, die limitierte Kühlung von Rechenzentren. Kann diese Kurve wirklich unendlich steil weitergehen?
Das ist die große Frage. Diese physischen Flaschenhälse sind tatsächlich das Einzige, was die Kurve aktuell theoretisch abflachen könnte. Mollig weist da auch sehr klar darauf hin.
Wir haben ja nicht unendlich viel Energie auf der Erde.
Eben. Wir könnten an ein Limit bei der Hardwareproduktion stoßen. Oder wir könnten feststellen, dass diese synthetischen Daten irgendwann zu so einer Art Inzucht führen, bei der die Modelle sich selbst verschlechtern, anstatt sich zu verbessern. Der Stromverbrauch ist gigantisch, ja? Aber der entscheidende Punkt hierbei ist, niemand weiß aktuell, wo die Decke wirklich ist.
Wir fliegen blind.
Wir rasen in einem wahnsinnig dichten Nebel auf eine mögliche Mauer zu. Aber wir wissen nicht, ob diese Mauer 10 Meter oder 10.000 Kilometer entfernt ist. Und diese fundamentale Ungewissheit, die führt das eigentlich zu der Frage, die für dich als Zuhörer jetzt am allerwichtigsten ist. Was machst du aus dieser Situation?
Ja, Maulig schreibt da einen Satz, der wie so ein Leuchtturm in diesem ganzen Chaos wirkt. Er sagt, Ungewissheit ist nicht gleichbedeutend mit Hilflosigkeit. Wir befinden uns in einer absolut einzigartigen historischen Phase gerade.
Da es noch keine festgeschriebenen Regeln gibt.
Genau. Es gibt keine Regeln dafür, wie KI unsere Jobs, unsere Schulen oder auch unsere Regierungen verändern wird. Die Blaupausen existieren schlichtweg noch nicht. Und das bedeutet, die Menschen, die jetzt anfangen, diese Werkzeuge in ihren Alltag zu integrieren, die damit experimentieren, auch mal scheitern, die setzen die Präzedenzfälle für die nächsten Jahrzehnte.
Ein sehr schöner Gedanke dazu kam übrigens aus den Kommentaren unter Molligs Artikel selbst. Ein User namens TheHumanARC bemerkte da total treffend, dass wir unsere technischen Arbeitsstrukturen gerade wesentlich schneller umbauen, als wir die Geschichten anpassen können, die wir uns über uns selbst erzählen.
Also unsere Identität kommt nicht hinterher.
Genau. Unsere menschliche Identität als Arbeiter oder Experte kommt mit dieser Softwarefabrik mental einfach nicht mehr mit. Und ein anderer Leser, Sam Conniff, der lieferte direkt die perfekte psychologische Antwort darauf.
Sam Conniff argumentiert ja, dass wir dieser massiven Verunsicherung nicht mit so einer starren Risikoanalyse begegnen dürfen, sondern mit Verspieltheit. Also Neugier und Spieltrieb, das sind ja so ganz tiefe evolutionäre Bewältigungsmechanismen.
Ja, Spielen ist Lernen.
Richtig. Wenn wir anfangen, mit diesen KI-Agenten zu spielen, also herauszufinden, was sie können, wo sie vielleicht auch halluzinieren, wie wir sie austricksen können, dann wird aus so einer bedrohlichen, gesichtslosen Technologie plötzlich ein formbares Werkzeug. Er sagt, es gibt einen echten, messbaren Business Case dafür, im Umgang mit KI einfach experimentell und spielerisch zu bleiben, anstatt vor Angst irgendwie zu erstarren.
Wer den Wandel spielerisch erkundet, der behält einfach die mentale Flexibilität, die nötig ist, wenn das System das nächste Mal wieder völlig abrupt die Spielregeln ändert.
Aber Und das ist mir wichtig. Ich möchte dich, der uns gerade zuhört, heute nicht entlassen, ohne dir einen wirklich tiefen, vielleicht auch etwas provokanten Gedanken mit auf den Weg zu geben. Etwas, das vielleicht ein bisschen über den Text von Ethan Mollek hinausgeht, aber direkt an all das anknüpft.
Ich bin gespannt.
Denk mal kurz darüber nach. Wir haben vorhin über Strong BM gesprochen, wo die Menschen nur noch die strategischen Roadmaps vorgeben und die KI-Agenten die gesamte harte handwerkliche Arbeit übernehmen.
Ja, die Manager der unsichtbaren Belegschaft.
Genau. Wenn wir uns jetzt aber mal 10, 15 Jahre in die Zukunft projizieren, woher kommt in Zukunft dann eigentlich unsere menschliche Expertise, um überhaupt eine gute Roadmap zu schreiben?
Ja, das ist ein extrem guter Punkt. Die Expertise speist sich ja meist genau aus der Erfahrung der praktischen Umsetzung.
Exakt. Wenn wir das Handwerk von der Pike auf gar nicht mehr selbst ausführen, wenn wir den Code nicht mehr zeilenweise debuggen, die fundamentalen Fehler nicht mehr selbst machen und daraus lernen, verlieren wir dann nicht das tiefgreifende Verständnis für die Materie?
Wir entfremden uns von der eigentlichen Arbeit.
Ja. Verlernen wir gerade das Fundament unserer eigenen Fachkompetenz, während wir irgendwie naiv glauben, wir würden mega souverän unsere KI-Manager anleiten? Es ist doch genau wie bei unserem autonomen Taxi vom Anfang. Es ist fantastisch bequem, auf dem Rücksitz zu sitzen und dem System das Fahren zu überlassen.
Aber wenn das System ausfällt?
Genau. Wenn das System mitten im Nirgendwo ausfällt und wir jahrelang kein Lenkrad mehr berührt haben, dann sollten wir verdammt nochmal wissen, wie man im strömenden Regen eine physische Landkarte liest.
Ein wahnsinnig starkes Bild. Und eine echte Warnung.
Ja, danke, dass du heute bei unserer tiefen Analyse dabei warst und dir die Zeit genommen hast, diese ganzen verrückten Entwicklungen mit uns zu durchdenken. Wir hoffen, diese Session hat dir nicht nur neue Perspektiven eröffnet, sondern dir auch so ein bisschen den Anschluss gegeben, heute noch selbst auf den Fahrersitz zu klettern und mit diesem System rumzuexperimentieren, solange wir eben noch wissen, wie man die Landkarte liest. Bleibt neugierig,